Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Heute habe ich eine ganz besonders starke Folge mit euch. Leon Wankum ist extra aus Berlin angereist. Er ist Bitcoiner seit über 10 Jahren. Er ist Immobilieninvestor und seine Gedanken, die gehen wirklich weit. Er erzählt mir, warum er aufgrund seiner Familiengeschichte und seiner eigenen Geschichte bei Bitcoin gelandet ist und warum er davon ausgeht, dass Bitcoin Immobilien langfristig als Wertspeicher komplett ersetzen wird und wie man sich darauf vorbereitet, wie man damit umgeht. Super spannend und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich ganz besonders, in Wien begrüßen zu dürfen Leon Wankum. Hallo Leon.
Danke für die Einladung, Nico.
Danke, dass du extra vorbeigekommen bist. Wir waren vorgestern schon Abendessen, haben alles Wichtige schon besprochen. Nein, jetzt besprechen wir die ganz wichtigen Sachen jetzt erst. Du bist Bitcoiner seit?
Also das fing so vor 10 Jahren an.
Ja.
Aber seit 2015, da habe ich meine Master über Bitcoin geschrieben. Seitdem würde ich mich als Bitcoiner bezeichnen, also seit 2015.
2015 ist ziemlich lange her. Ja, sind bald 10 Jahre, übernächstes Jahr 10 Jahre.
Ja.
Und du bist Immobilieninvestor, du schreibst Newsletter, schreibst bei Bitcoin Magazine und hast deinen ganz eigenen Zugang. Den werden wir jetzt aufarbeiten in der Folge. Und meine erste Frage ist ganz einfach, soll ich mir ein Haus kaufen oder eine Wohnung?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage stellen sich, glaube ich, auch viele, weil Immobilien der Nummer 1 Wertspeicher sind, den Menschen nutzen, um sich gegen die Inflation abzusichern. Und bis 2009 hat das sicherlich Sinn gemacht, eine Immobilie zu kaufen, um Werte zu speichern. Aber seit es Bitcoin gibt, seit 2009, macht das keinen Sinn mehr, weil Bitcoin als digitaler Wertspeicher die Immobilie in der Funktion als Wertspeicher übertrifft.
Dankeschön, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Nein, also, okay, deine Überzeugung ist 100%. Oder 100% ist sehr fest.
Definitiv.
Und du sagst, ich sollte eine Immobilie kaufen, aber darf ich sie kaufen, wenn ich drin wohnen will, oder ist es auch noch zu teuer? Soll ich darauf warten, bis Bitcoin das neu bepreist?
Ich glaube, was wichtig ist, was man sich immer wieder, worüber man nachdenken sollte, der Kauf einer Immobilie hindert einen daran, Bitcoin zu kaufen. Das gilt ja für alles, also für jedes Asset und auch für den Konsum, aber die Opportunitätskosten, die entstehen, wenn man eine Immobilie kauft, ist, dass man nicht Bitcoin kaufen kann. Und wenn man sich anguckt, wie Bitcoin sich in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren entwickelt hat und was das Preispotenzial von Bitcoin ist gegenüber einer Immobilie, dann ist das eigentlich gar nicht miteinander vergleichbar. Das ist so, als wenn man sagt, ich möchte ein Pferd kaufen, um nach Wien zu reiten. Das macht ja kein Mensch. Ich nehme die Bahn oder das Flugzeug. Mhm. Und um Werte zu speichern, wird in der Zukunft auch kein Mensch mehr Immobilien nutzen. Es gibt natürlich persönliche, subjektive Präferenzen, die Menschen dazu veranlassen, viel Geld für ein Eigenheim aufzugeben. Auch auf einem Hartgeldstandard, einem Bitcoin-Standard, in dem Immobilien weniger wert sind, weil sie eben nur noch über ihren Nutzwert bepreist werden und nicht über die Wertspeicherfunktion, wird es trotzdem Menschen geben, die bereit sind, ein Premium zu bezahlen, weil eine Immobilie beispielsweise gut gelegen ist.
Also am Ende des Tages, was sagst du, dass wir das Immobilie eigentlich oder der normale Mensch, gerade in Deutschland, Österreich, verwendet Immobilien quasi als Sparbuchersatz eigentlich?
Genau, seit 1971, 15. August, Richard Nixon, der Nixon-Schock, seitdem es keinen Währungsstandard mehr gibt, damals hat Richard Nixon, der US-Präsident, Gold bzw. den Dollar endgültig von Gold entkoppelt, ja, Nutzen Menschen primär Immobilien, um Werte zu speichern. Das ist eigentlich, die Menschen hinterfragen das eigentlich gar nicht, aber in der Vergangenheit war das natürlich nicht so. Also die Immobilie ist rein historisch gesehen, wenn man uns die ganze Menschheitsgeschichte angucken, kein Wertspeicher gewesen. Land hatte natürlich eine Wertspeicherfunktion. Besitz und Eigentum wurde schon immer genutzt, um Werte zu speichern, beispielsweise auch die Kunst. Aber wenn wir hier durch Wien laufen und wir sehen diese wunderschönen Gebäude, wurden die Gebäude nicht gebaut, um Werte zu speichern, sondern die wurden gebaut, um etwas auszudrücken, gewisses Prestige, oder um dort drin zu wohnen, also aufgrund des Nutzwertes. Aber dass wir Immobilien nutzen, um Werte zu speichern, ist eigentlich etwas recht Neues. Das machen wir seit 1971. Und seitdem wir Bitcoin haben, müssen wir das nicht mehr. Und das wird sehr viele positive Auswirkungen auf eine Gesellschaft haben. Zum einen, durch die Deflation Bitcoin ist eine disinflationäre Währung. Es gibt immer weniger neue Bitcoin und aufgrund der herausragenden monetären Eigenschaften steigt die Nachfrage nach Bitcoin, dadurch steigt der Preis und damit wird alles günstiger. Wenn ich Bitcoin halte, werden Immobilien für mich günstiger, weil meine Kaufkraft steigt. Das ist das eine. Und weil Menschen nicht mehr Immobilien nutzen müssen, um Werte zu speichern, sie können jetzt Bitcoin nutzen, wird der monetäre Premium, also der monetäre Aufschlag, der in Immobilien steckt, aufgrund der Wertspeicherfunktion, über die Zeit in Bitcoin fließen und damit wird Wohnraum wieder bezahlbar.
Das ist ganz, ganz entscheidend. Also ich meine, alleine über diesen einen kleinen Aspekt könnte man ja tagelang sprechen, weil das ist ja das, was die Leute vielleicht sogar mehr angeht und mehr interessiert als die Inflation an sich, ist dieses: Ja, ich kann mir meine Wohnung nicht mehr leisten. Ich kann mir kein Haus mehr kaufen. Weil man will ja die meisten Leute vielleicht gar nicht bewusst Werte speichern, sondern eigentlich nur halt wo wohnen. In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt's gleich 5% Rabatt. Die perfekte Ergänzung zum Bitcoin-Podcast ist das Bitcoin-Buch und Apriko Media hat die allerbesten auf Deutsch. Der deutsche Bitcoin-Verlag bringt euch den Bitcoin-Standard, den Fiat-Standard von Seferin Amous, jetzt ganz neu das Trojanische Pferd der Freiheit von Alex Gleitstein oder das Hörbuch Orange Pille vom großartigen Autor Ijoma Mangold. Es gibt aber auch Mahlers Bitcoin-Abenteuer, ein Kinderbuch und Klassiker wie von Vijay Boyapati im Auge des Bullen, das Argument für Bitcoin, die deutsche Version vom Bullish Case for Bitcoin und natürlich mein absoluter Favorite, Jeff Booth, der Preis der Zukunft. Unbedingt reinschauen bei apriko.media und mit Lightning kann man auch bezahlen.
Genau, natürlich. Also ich glaube, dass diese Entwicklung vom Nutzwert hin zum oder von einem Asset, das oder von einem Vermögenswert hin zu einem Nutzwert, die Reise vom Nutzwert hin zu diesem Spekulationsobjekt ist eine der treibenden Kräfte der Schere zwischen Arm und Reich. Denn die Immobilien werden nicht nur genutzt, um dort zu wohnen, sondern Immobilien werden von Menschen auch genutzt, um Kredit aufzunehmen. Und in meinem inflationären Umfeld, in dem wir uns befinden, ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, Kredit aufzunehmen, weil das Sparen an sich nicht dazu nutzt, Kapital aufzubauen langfristig. Und dadurch, dass Immobilien immer teurer werden, steigen die Lebenserhaltungskosten. Standard of Living wird immer mehr teurer. Aber Menschen können auch keine Kredite mehr aufnehmen. Und dadurch werden sie eigentlich aus der Wertschöpfungskette in einem inflationären System zum gewissen Grad ausgeschlossen.
Das ist das, was die Leute jetzt langsam checken. Das ist genau das, du kriegst jetzt keinen Kredit mehr, den du dir leisten kannst. Ja, bisher war es noch möglich, zumindest in der Niedrigzinsphase war es noch möglich. Und jetzt plötzlich kommen die Politiker und sagen, ja, wir müssen die Kreditzinsen deckeln. Die Leute können sich ihre Wohnungen und ihre Häuser nicht mehr leisten. Weil das ist ja quasi noch, wie du richtig sagst, die Reichen nehmen Kredite auf, besichern sie mit den Assets, die sie ohnehin schon haben. Und die unter Anführungszeichen Armen können noch maximal einen Kredit aufnehmen, den sie mit ihrem Einkommen zurückzahlen und können dann mit diesem Kredit eine Immobilie kaufen und dadurch dann Kapital aufbauen. Aber das wird den Leuten jetzt auch schon nicht mehr möglich gemacht, weil durch die Inflation die Immobilienpreise endgültig eskaliert sind.
Ja, genau. Da werden jetzt verschiedene Anstrebungen gemacht, das zu verhindern. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Sache, die uns Bitcoinern auch bewusst ist, aber die wir uns bewusst machen müssen, ein System, das kaputt ist, können wir nicht reparieren. Das Fiat-System, das Zentralbankensystem und überhaupt die Idee einer zentralen Instanz, die den Markt steuern kann und gewisse Dinge vorhersehen kann, das System ist kaputt. Und das System können wir nicht reparieren. Bitcoin ist ein neues System und wir sollten uns, glaube ich, stärker darauf konzentrieren, unsere Energie in dieses neue System zu stecken, anstatt händeringend zu versuchen, das alte System am Leben zu halten. Das ist so, als wenn man einem Drogensüchtigen immer wieder einen Schuss gibt, damit er überlebt. Deswegen sind Drogen aber trotzdem nicht gut. Und deswegen ist mein Fokus an meiner persönlichen Arbeit auch die Konzentration, Fokus auf Bitcoin.
Genau. Aber du bist, wie ich es anfangs erwähnt habe, selbst ein Immobilieninvestor.
Ich würde nicht sagen, dass ich ein Immobilieninvestor bin, sondern ich bin ein Projektentwickler. Also wir entwickeln Immobilien. Immobilieninvestor ist natürlich nicht falsch. Das beschreibt schon ganz gut, was wir machen. Wir entwickeln Immobilien. Aber wir kaufen keine Immobilien nur, um Werte zu erhalten. Also wir fangen dort an, dass wir sagen, wir kaufen ein Grundstück. Wir finanzieren den Bau einer Immobilie. Wir schaffen Baurecht. Wir bauen Wohnraum, wir stellen diesen Wohnraum zur Verfügung, das ist eine Dienstleistung. Für diese Dienstleistung werden wir bezahlt, indem wir Miete erhalten und dann verwalten wir diese Immobilien. Und es ist auch extrem wichtig, dass die Bereitstellung von Wohnraum aus dem privaten Sektor heraus entsteht. Jeder, der schon mal in der Sowjetunion war oder in Ost-Berlin, weiß, dass Staaten nicht besonders gut darin sind, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier in Wien muss man sagen, hier klappt es tatsächlich ganz gut. Wien ist wahrscheinlich das beste Beispiel für ein Land auf dem Fiat-Stande beziehungsweise eine Stadt, die es schafft, Wohnraum ihren Bürgern recht günstig zur Verfügung zu stellen. Aber im Großen und Ganzen ist es immer problematisch, wenn der Staat in den Markt eingreift. Yeah. Das heißt, das, was wir machen, die Entwicklung von Immobilien, das würden wir auch auf einem Hartgeld, auf einem Bitcoin-Standard machen.
Gut, Wien ist eine, sage ich jetzt mal, ja, es gibt immer die Ausnahme von der Regel, auch in Wien läuft natürlich nicht alles perfekt, aber das Modell, das du gerade genannt hast, der Gemeindebau, und ich meine, ich als Liberaler darf das sagen, wenn ich quasi das rote Wien lobe, funktioniert ganz gut, zumindest im Alltag, ja, also es gibt relativ wenig Beschwerden. Natürlich hat das auch negative Seiten und darüber könnten wir auch einen ganzen Podcast machen. Aber du fährst auch oder mit eurer Firma, wo ihr Immobilien entwickelt, ist glaube ich eine Familienfirma, kann man so sagen. Ja, genau. Ihr fahrt auch inzwischen eine Bitcoin-Investment-Strategie.
Richtig. Ich sehe Bitcoin als die Digitalisierung von Besitz. Bitcoin ist nicht die Digitalisierung von Eigentum, also im Englischen, und den Fehler habe ich auch gemacht, da wird immer gesagt, Bitcoin ist Digital Property. Aber digitale Dinge sind eigentlich nur Informationen, es sind gar keine Dinge, deswegen gibt es eigentlich kein digitales Eigentum. Da könnten wir jetzt auch nochmal ein Rabbit Hole, da könnten wir reingehen. Ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, aber Bitcoin ist die Digitalisierung von Besitz und eines Wertspeichers. Die Funktion des Wertspeichers in dem bestehenden Finanzsystem wird von der Immobilie erfüllt.
Nicht nur.
Nicht nur, aber die Immobilie, also es gibt natürlich auch Staatsanleihen, es gibt Aktien, ja. Gold, Kunst und so weiter, aber die Immobilie ist der Wertspeicher Nummer eins. 67% des weltweiten Vermögens, ungefähr 330 Billionen Euro, sind in Immobilien gespeichert. 67% des weltweiten Vermögens. Also sind.
Entschuldigung, wie viel?
67%.
Ja, aber wie viel? 330 was?
Billionen.
Billionen. Euro. Mhm. 330 Trillion.
Genau. Im Deutschen sind das ja Billionen.
Ja, ja, klar, aber ich muss nochmal nachfragen, weil auch wenn du das, den Fehler nicht machst, er unterläuft einem, weil 330 Milliarden wäre natürlich zu wenig, aber wie viel, wenn das 67% ist, wie viel haben wir dann derzeit globales Vermögens? Dann sind wir schon ungefähr
bei 900.
Aber wenn 67% Immobilien sind und das sind 330, dann geht sich das nicht aus.
Das stimmt, da kommen noch, also es sind 500, Entschuldigung, ja, es sind ja. 500 plus 400 Millionen Schulden, die mit reingerechnet werden. Das sind ungefähr 500 Milliarden.
Alright, gut, relativ viel Geld, ja, und das fließt alles in Bitcoin.
Über die Zeit wird ein Teil davon in Bitcoin fließen und deswegen müssen wir als Immobilienentwickler und als Immobilieninvestoren uns dahingehend aufstellen. Das heißt, wenn der monetäre Aufschlag, der in Immobilien steckt, auch in anderen Assetklassen, über die Zeit in Bitcoin fließen wird, dann muss man sich so positionieren, dass man da profitiert. Außerdem ist es ja auch so, dass die Instandhaltungskosten für Immobilien stark steigen werden. Das hat mehrere Gründe. Einmal ist es die Inflation, es wird immer teurer zu bauen. Und dann gibt es Anforderungen, ESG-Richtlinien und so weiter. Wir müssen zum Beispiel in einigen Immobilien, müssen wir unsere Fenster jetzt erneuern. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest müssen wir es tun. Und Bitcoin als disinflationäres Geld eignet sich sehr gut, um Instandhaltungsreserven aufzubauen und sich gegen die Inflation im Fiat-System abzusichern.
Fenster erneuern, ist klar, das ist halt, da, da, sozusagen das banalste Beispiel, der klassischste Keynesianismus, nicht der, der Broken Window Fallacy. Ja, wir zwingen die Leute dazu, ihre Fenster zu erneuern, das, das kurbelt dann die Wirtschaft an.
Ja.
Aber das heißt, ihr steckt einen Teil eurer Mieteinnahmen in Bitcoin. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, vielleicht kann ich einmal so kurz erklären, was aus meiner Sicht die Strategie ist für Immobilieninvestoren, sich für Bitcoin richtig aufzustellen. Bei Immobilien ist es ja so, es macht keinen Sinn, von einem Tag auf den anderen Immobilien zu veräußern, um Bitcoin zu kaufen, weil der Kauf von Immobilien und auch die Projektentwicklung durch Finanzierung finanziert wird. Das bedeutet, jemand, der vermögend ist und Immobilien hat, hat auch sehr viel Schulden. Das heißt, wenn ich meine Immobilien verkaufe, habe ich keine Mieteinnahmen mehr, um die Schulden zurückzuzahlen.
Okay.
Das heißt, man muss diesen Übergang von Bitcoin und von Immobilien in Bitcoin so leisten, dass man das Kerngeschäft nicht negativ beeinflusst. Da kann man zwei Dinge tun. Einmal kann man sagen, okay, ich nehme Teil meiner Profite und ich kaufe Bitcoin, anstatt jetzt neue Projektentwicklung zu machen. Dann kann man natürlich sagen, ich nehme einen Teil meines Profils, wenn ich das möchte, und veräußere Immobilien und kaufe Bitcoin. Dann, was du eben gerade angesprochen hast, man nimmt Mieteinnahmen und baut Instandhaltungsreserven in Bitcoin auf.
Mhm.
Und das Letzte, und das ist natürlich, was Michael Saylor mit MicroStrategy macht, man beleiht Immobilien oder refinanziert Immobilien, um Bitcoin zu kaufen. Die Immobilie eignet sich hervorragend als Sicherheit, um sie zu beleihen, um Bitcoin zu kaufen, weil die Volatilität von Bitcoin nicht mit reinspielt, da man die Mieteinnahmen einer Immobilie nutzen kann, um die Zinsen zu bezahlen. Das heißt, man kann Bitcoin langfristig zur Seite legen. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit einer Refinanzierung, insbesondere in Amerika. Wenn der Preis bzw. der Wert einer Immobilie steigt, dann refinanzieren Immobilienunternehmer ihre Immobilie, damit sie neues Kapital haben, um das zu investieren. Diese Refinanzierung kann man machen, aber anstatt in Immobilien zu investieren, kann man sich Bitcoin kaufen. Also das sind sozusagen die Schritte, die ich gehen würde, für, wenn ich ein Immobilieninvestor wäre, was ich bin oder die Projektentwicklung mache, um diesen Übergang von einem Fiat-Softgeldstandard in Bitcoin-Standard zu überleben, weil das ist ja die Frage, über wie viel Immobilieninvestoren überleben die nächsten Jahre. Die Zinsen können nicht runtergehen aufgrund der Inflation. Der Wohnungsmarkt beispielsweise in Hamburg, wo wir sind, ist eigentlich gerade so ein bisschen tot. Da bewegt sich nichts, weil die Leute gucken, wo geht's jetzt hin.
Ja.
Keiner möchte seine Immobilie unter Preis verkaufen und keiner ist bereit, mehr für eine Immobilie zu zahlen, als er glaubt, sie in der Zukunft wert sein wird. Das heißt, jetzt gerade ist so ein Stillstand. Aber auf der gleichen Seite, die Inflation treibt die Kosten für den Bau einer Immobilie noch nach oben. Das heißt, es gibt Leute, die sind im Bau einer Immobilie, haben teuer finanziert und die Kosten steigen. Die gehen also womöglich bankrott. Und ich glaube, es ist wirklich eine Frage, wer überlebt die nächsten Dekade, wo wir diesen Übergang haben von Fiat Money hin auf einen Bitcoin-Standard.
Ja, also wenn du zu 100% in Fiat basiert bist und zu 100% in Fiat denkst und davon ausgehst, dass Immobilien weiterhin diese Rolle spielen werden, die sie die letzten 50 bis 70 Jahre gespielt haben, dann kannst du das ja gar nicht überleben.
Das kommt darauf an, wie viel Geld wieder in den Umlauf gebracht wird, natürlich, weil ich sehe das auch so wie du. Aber ich glaube, eine Sache kurz, die wir nicht, nur damit man das differenziert sieht, die wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist die Fähigkeit von Zentralbanken, Geld in den Umlauf zu bringen. Also
das kann man nicht unterschätzen.
Also das Ganze kann länger dauern, als wir denken. Vielleicht in 2-3 Jahren ist die Inflation zumindest im CPI bei 5-6% und dann geht die Produktion von Geld wieder los. Es kann also lange dauern, aber ich sehe das auch wie du. Wenn man sein Mindset nicht ändert, dann kann man nicht überleben. Und ich gebe dir ein Beispiel, was ich oft heranziehe, wenn ich mit Immobilieninvestoren spreche. 1995 hättest du dem Betreiber eines Ladens, der eine Einzelhandelsladensfläche betreibt, gesagt, dass deine Verkaufsfläche sich digitalisiert, du also eine Website eröffnen musst und den E-Commerce geben musst, dann hätten das die wenigsten verstanden. Und es haben auch die wenigsten verstanden, insbesondere in Deutschland. Die dies verstanden haben, haben von dem Internet am meisten profitiert. Das heißt, wenn du Projektentwicklung machst, wenn du Immobilien entwickelst, dann musst du jetzt anfangen, dich mit Bitcoin zu beschäftigen. Dann profitierst du am stärksten davon. Und die es nicht tun, ne, die beißen den sauren Apfel. Und ähnlich wie der Adel in Europa in der Industrialisierung an Bedeutung und Vermögen verloren hat, weil Landwirtschaft weniger ertragreich war und die Leute in die Städte gezogen sind, wo produziert wurde, werden die industriellen Deutschen, die ihr Geld in Immobilien haben und und der Mittelstand, der das Internet nicht adaptiert hat, in den nächsten Jahrzehnten sehr, 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 sehr viel Geld verlieren.
Es gibt noch ein Problem für Immobilien. Demografie.
Ja.
Nicht nur, dass wir alle älter werden, wir gehen so stark, also die Geburtenrate ist so niedrig, dass viele Länder schrumpfen werden. Und ein wachsender, du hast wachsende Inflation und Investitionen in Immobilien. Es braucht irgendwo auch die Nachfrage nach dem Wohnraum, sonst macht das Ganze ultimativ keinen Sinn.
Ja, das stimmt. Ich muss aber sagen, in Hamburg und Berlin beispielsweise ziehen noch recht viele Leute in die Stadt. Also es gibt mehr Bedarf nach Wohnraum, als zur Verfügung zu stellen ist. Und dadurch, dass das Bauen so teuer wird, sind die Leute gerade auch gar nicht bereit zu bauen. Also es gibt Leute, die gerade aktiv sagen, ich baue einfach gar nicht, weil es sich für mich gar nicht lohnt.
Also du meinst, dass die Demografie zwar grundsätzlich ein Problem ist, vor allem, ich denke bei der Demografie vor allem an das schon an sich wertlose Einfamilienhaus irgendwo in der Pampa.
Ja.
Aber wenn du in einer guten Lage, in einer großen Stadt bist, also Wien ist ja auch, erst vergangenes Jahr gab es die Meldung, ja, wir dachten eigentlich, Wien steigt erst über 2 Millionen Einwohner innerhalb der Grenzen aus den 10 Jahren, aber es ist jetzt plötzlich schon passiert.
Ja.
Dass der Zuzug in die Städte so stark ist. Gibt es da nicht zumindest theoretisch auch eine Gegenbewegung, die sagt, naja, wenn ich digital arbeite und digital lebe, dann muss ich auch nicht mehr in der Stadt leben, oder ist das noch nicht bemerkbar?
Gibt es sicherlich, aber das macht sich nicht bemerkbar. Also ich muss definitiv sagen, es gibt mehr Bedarf nach Wohnraum, als man bereitstellen kann. Also das ist ganz klar. Also der Bedarf, die Nachfrage nach Wohnraum in den Städten ist höher als der Wohnraum, der bereitgestellt werden kann.
Definitiv. Okay. Also ihr entwickelt Immobilien, vor allem in Hamburg.
Genau.
Und erzielt Mieteinnahmen, und diese Mieteinnahmen gehen zum gewissen Teil in Bitcoin.
Genau, das hast du richtig verstanden. Es ist so, und das muss ich sagen, wir Bitcoiner tendieren auch dazu, super bullish zu sein. Also ich muss sagen, 2017 zum Beispiel, das war dann so mein zweiter Bullrun, wo es dann einmal richtig abging. Da dachte ich, jetzt kommt die Hyper-Bitcoinization. Mhm. Und da habe ich 2018, 2019 meinen Denkzettel bekommen. Das heißt, wenn man ein Familienunternehmen hat oder irgendeine Form des Unternehmens, dann darf man sein Kerngeschäft nicht durch eine Bitcoin-Strategie gefährden. Das heißt, ich würde nicht mehr als 10-20% der Mieteinnahmen in Bitcoin stecken, weil man immer liquide sein muss, um gewisse, ob es ein Rohrbruch ist, ein Fenster oder was auch immer kaputt gehen kann. Man muss immer genug Cashflow haben und liquide sein, um Dinge reparieren zu können. Und auch das Beleihen einer Immobilie, um Bitcoins zu kaufen, muss man sich natürlich gut durchdenken. Weil man darf nicht in eine Phase reinlaufen, wo die Mieteinnahmen, insbesondere in Amerika, in Deutschland ist es nicht so, aber in Amerika schwanken die Mieteinnahmen sehr. Mhm. Wenn die Zinsen hochgehen, die Mieteinnahmen gehen runter und jetzt habe ich mich noch verschuldet, um Bitcoin zu kaufen, dann ist das der Durchstoß. Und deswegen muss man diese Bitcoin-Strategien sehr, sehr vorsichtig adaptieren. Und das würde ich nicht nur sagen für ein Unternehmen, sondern auch für eine Privatperson. Es ist sehr, sehr wichtig, dass, wenn man sich anfängt, mit Bitcoin zu beschäftigen, Bitcoin versteht, zumindest, also ganz verstehen tut man es natürlich nie, aber sich intensiv damit beschäftigt, bevor man all-in geht. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie kaufe ich Bitcoin, wie halte ich Bitcoin, das ist sehr, sehr wichtig. Und in der Immobilienwirtschaft ist das ein Leverage-Game. Also Immobilieninvestoren verdienen viel Geld, weil sie mit geliehenem Geld einen Cashflow produzierende Immobilie kaufen, mit dem sie dann ihre Schulden zurückbezahlen. Und wenn du jetzt anfängst, diese Spekulation, die im Bitcoin-Markt ja stattfindet, wir sind keine Spekulanten, wir spekulieren nicht auf Bitcoin, wir sparen in Bitcoin, weil wir Bitcoin verstanden haben. Yeah. Aber der Markt ist hochspekulativ. Und diese Spekulation möchte man sich nicht in sein Kerngeschäft holen, sein Kerngeschäft gefährden. Das möchte ich einfach nur an dieser Stelle einmal sagen, weil das sehr wichtig ist. Ne?
Das heißt, quasi banal gesagt, einen gewissen Überschuss, den man garantiert auf die Seite legen kann.
Richtig.
Und langfristig auf die Seite legen kann. Ich würde ja, weil du sagst, du hast damals schon 2017 von der Hyper-Bitcoinization geträumt, und was du vorher erwähnt hast mit dem kaputten Fiat-System und dem inflationären System und den Zentralbanken. Mhm. Ich halte die Vorstellung von Zentralbanken auch für total anachronistisch. Aber gleichzeitig ist auch die Vorstellung, dass sie morgen verschwinden werden, naiv. Mhm. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass du das meinst, aber ich glaube, dass viele, also Bitcoiner oft in diese extremen Gedanken oft gehen, und ich glaube, dass das nicht hilfreich ist. Also die die alte Welt, Bitcoin ist ein neues System und ich bin vollkommen bei dir, es geht nicht darum, das alte System zu reparieren. Das heißt aber nicht, dass es nicht jemand versuchen wird und vielleicht wird es auch in irgendeiner anderen Form gelingen. Ja? Also die haben ja auch noch zum Beispiel die Goldreserven, die könnten sie schon noch mobilisieren, um auch wieder eine gewisse Härte reinzubringen ins Fiat-Geld, wenn das notwendig wäre. Ob das dem so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ja? Ob das jemals passiert oder ob wir einfach weiter inflationieren. Aber ich glaube halt nicht, dass man automatisch davon ausgehen muss, ja, dann ist das weg und dann ist alles Bitcoin und dann ist das erledigt, sondern man muss sich auf alle Eventualitäten vorbereiten. Einer davon ist auch, dass sie das durchziehen mit, keine Ahnung, Central Bank Digital Currencies. Und ich bin total dagegen, aber mich fragt ja keiner so. Ja? Mhm. Und dass Bitcoin trotzdem ein Teil deiner Strategie ist, aber eben kein... Ich möchte niemandem zu nahe treten, der jetzt sagt, ich bin da all in und ich mache das einfach. Ja, das ist seine Entscheidung. Aber ich glaube, du warnst davor, das als Strategie sozusagen zu nutzen.
Also Michael Saylor hat sich, glaube ich, mit einem dreifachen Hebel hat er MicroStrategy beliehen, um Bitcoin zu erwerben. Und für ihn macht das auch Sinn. Wieso? Er ist der CEO dieser Firma, er hat über 40 Jahre aufgebaut, er weiß genau, was dort passiert. Er hat genug Cashflow aus dem bestehenden Business, um die Schulden abzubezahlen. Und solange Bitcoin stärker steigt als die Zinsen, macht es Sinn, sich zu verschulden und Bitcoin zu kaufen. Und das wird noch lange der Fall sein. Bitcoin wird noch sehr lange stärker im Wert steigen als Fiat-Zinsen. Mhm. Das heißt, ein inflationäres Geld zu nehmen, um eine disinflationäre Währung wie Bitcoin zu kaufen, ist eigentlich ein Geschenk. Das heißt, es ist schon sinnvoll. Aber man sollte das in einer Art und Weise tun, wie du gesagt hast, die nicht das Kerngeschäft negativ beeinträchtigt. Weil Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube, dass Bitcoin als Technologie die Menschheit für die nächsten Jahrhunderte, möglicherweise die nächsten Jahrtausende beeinflussen wird. Und wenn man ein Familienunternehmen hat, dann sollte man in Generationen denken. Und dann braucht man nicht in den nächsten 4 bis 8 Jahren das meiste rausholen, sondern muss man eine Strategie entwickeln, die einen erlaubt, über Generationen beispielsweise für einen Immobilienentwickler Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Da wäre ja dann vielleicht der Vergleich mit einem Immobilieninvestment gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich mir eine Wohnung auf Kredit kaufe, dann kann ich das auch nur machen, wenn ich den Cashflow produziere, um das abzubezahlen. Die meisten Leute kaufen eine Wohnung oder ein Haus und haben ein Einkommen und aus dem Einkommen wird das abbezahlt. Mhm. Daher kommt ja auch der Spareffekt des Ganzen, weil ich verdiene, ich verdiene 1.000 Euro, ja, netto. Mhm. Und wenn ich keine Wohnung, wenn ich keinen Kredit abbezahle, die meisten Menschen sparen das, was am Ende des Monats übrig bleibt. Wie viel bleibt am Ende des Monats übrig? Nein, nichts. Ja? Dann gibt es den Trick, du sparst am Anfang des Monats. Okay, kannst dich dazu zwingen oder du zwingst dich dazu, indem du eine Kreditkarte zurückzahlen musst. Mhm. Dann wirst du nämlich alles andere dem unterordnen. Und die wird auch zurückgezahlt. Und wenn die Kinder aus der teuren Schule in die günstige Schule müssen, dann wird das halt so sein, weil die Kreditkarte muss zurückbezahlt werden. Mhm. Okay. Aber das setzt immer Cashflow voraus. Und das Ganze sozusagen extrapoliert auf eine Firma bedeutet, wenn ich das Ganze als Company mache, dann muss ich eben schauen, dass das genug Geld reinkommt, damit ich das theoretisch einfach nie eingreifen muss. Schlimmsten Fall müsste ich Bitcoin zu einem ungünstigen Kurs verkaufen.
Richtig.
Und die ganze unter Anführungszeichen Spekulation wäre nach hinten losgegangen.
Genau, und das möchte man nicht. Immobilieninvestoren sind Experten im Leverage. Das heißt, sie sind Experten da drin, Kapital zu beschaffen und sich zu verschulden und Vermögenswerte zu kaufen, die langfristig einen Inflationsschutz sind. Mhm. Und für uns Bitcoiner gibt es sicherlich gewisse Techniken, die wir uns dort abschauen können, damit wir sozusagen in dieser Übergangsphase von Fiat zu Bitcoin am meisten rausholen können. Da gibt es interessante Dinge, die Immobilien investieren, die Art und Weise, wie Immobilien beliehen werden. So kann man sich auch man setzt sich hin, guckt sich ein eigenes Vermögen an und sagt, wie kann ich jetzt mit Leverage Bitcoin kaufen? Das ist auch keine Spekulation, das ist einfach logisch. Bitcoin ist disinflationär, es gibt immer weniger davon. Bitcoin steigt aufgrund der steigenden Nachfrage im Preis und Fiat-Währungen gehen mit einer historischen Wahrscheinlichkeit von 100% auf Null.
Ja.
Das also nicht zu tun, ist eigentlich unlogisch. Es ist gar keine Spekulation. So. Und dann wird die Funktion, die eine Immobilie in unserem heutigen Wirtschaftssystem hat, das ist einmal die Wertspeicherfunktion, aber es ist eben auch die Sicherheit. Diese beiden Funktionen sind Funktionen, die Geld eigentlich übernimmt. Aber unser Geldsystem ist so lange schon kaputt, dass es andere Vermögenswerte gibt, die diese Funktion eingenommen haben. Und diese beiden Funktionen wird in der Zukunft Bitcoin einnehmen. Und deswegen sollte man, das heißt sollte man, jeder macht das so, wie er möchte, aber ich, was ich verstanden habe, ist, so wie ich über die Immobilie gedacht habe, so denke ich heute über Bitcoin. Mhm. All das, was ich gelernt habe im Vermögensaufbau mit der Immobilie, ich kann das Wort Immobilie einfach mit Bitcoin ersetzen und kann es 1:1 gleich machen. Deswegen Bitcoin ist eine digitale Immobilie, weil sie uns ermöglicht, Werte zu speichern. Und Bitcoin ermöglicht, wenn man das möchte, auch Schulden aufzunehmen. Langfristig ist die Verschuldung gar nicht so wichtig. In einem Hartgeldstandard muss man sich gar nicht so verschulden, weil das Sparen an sich eine Kapitalbasis gibt, aus der man produktiv werden kann oder konsumieren möchte. Aber in dieser Übergangsphase könnte das insbesondere für Unternehmen sehr wichtig sein. Und wenn ich jetzt beispielsweise Bitcoin in meinem Unternehmen halte, auf dem Balance Sheet oder als Instandhaltungsreserve, dann wächst mein Balance Sheet ja auch mit Bitcoin. Das heißt, die Kreditwürdigkeit meines Unternehmens langfristig, wir denken jetzt mal 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft, wenn ich jetzt Bitcoin kaufe, wird sich drastisch verbessern.
Aber es muss ja 30 Jahren noch ein Fiat Money System geben, um diesen Kredit aufzunehmen. Oder wie nehme ich dann diesen Kredit auf?
Ich denke, dass diese Übergangsphase Jahrzehnte dauern wird, definitiv. Ja. Es gibt ja den einen Artikel, ich glaube von Svetsky, da sagt er, es wird 60 Jahre dauern oder 3 Generationen.
Den finde ich auch sehr gut. Der war sehr spannend. Ja. Der war aber nicht aufgebaut quasi auf der ökonomischen Seite, sondern eher so auf der psychologischen Seite.
Ja. Richtig, aber das hängt ja miteinander zusammen. Also das hängt für mich stark miteinander zusammen.
Aber warum verrätst du all das, wenn du als Immobilieninvestor das für dich so verstanden hast, dann willst du ja nicht, dass deine Konkurrenz das auch versteht.
Also jeder kann machen, was er möchte und ich freue mich, wenn es allen besser geht. Ehrlich gesagt, also die Motivation, wieso ich das teile, ist, weil ich gemerkt habe, das klappt ganz gut und es wäre schön, wenn es auch für andere klappt. Und ich glaube, Bitcoin verändert einen total in unserem bestehenden Finanzsystem, Fiat-System, hast du viel, wenn du von jemand anderem was genommen hast. Mhm. Allein die Kreditschöpfung an sich sorgt ja dafür, dass das Ersparte von einem anderen weniger wert ist. Und irgendwann saß ich da, ich glaube, das war 2020, und ich sagte, Leon, was machst du hier eigentlich? Die Projektentwicklung ist extrem wichtig, aber die ständige Verschuldung und das Nehmen von Geld, was neu geschafft wird, das führt dazu, dass das Ersparte von allen anderen weniger wert ist. Und das ist eigentlich, im Grunde ist jetzt auch keine Kritik, aber im Grundsatz ist das eigentlich unethisch. Mhm. Darüber denkt fast keiner nach und deswegen unterstelle ich auch niemandem, dass er das mit Absicht tut, weil ich es auch nicht getan habe, aber man reflektiert und wird sich dessen bewusst. Bei Bitcoin ist es anders. Wenn es jetzt eine Person gibt, die in den Markt tritt, einen Immobilienentwickler, der tausende Wohnungen hat, der beleiht sein gesamtes Portfolio und kauft sich jetzt tausende Bitcoin. Dann sind meine Bitcoin, deine Bitcoin und die Bitcoin von allen anderen auch mehr wert und mehr Leute sind incentiviert, Bitcoin zu kaufen. Das heißt, bei Bitcoin profitiert das Individuum, wenn das Kollektiv profitiert. Und deswegen habe ich überhaupt gar kein Problem damit, diese Ansichten zu teilen. Ich hätte so oder so kein Problem damit. Ja.
Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor. Und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co. Bitcoin selbst und sicher zu verwahren ist einer der wichtigsten Schritte auf dieser Reise. Und der beste Begleiter hierfür ist die Bitbox O2 Hardware Wallet. Entwickelt von einem Team von echten Cypherpunks, hergestellt in der Schweiz und vollständig Open Source. So stelle ich mir eine Hardware Wallet vor. Und vergessen wir nicht, Bitcoin ist eine Revolution, solange ich meine eigenen Schlüssel halte. Not your keys, not your coins. Der Spruch, der kommt wirklich nicht ohne Grund. 5% Rabatt gibt es mit dem Code WasBitcoinBringt. Gleich reinschauen bei der Bitbox O2 Hardware Wallet unter bitbox.swiss/WasBitcoinBringt. Das war auch eine bewusst provokante Frage. Mir ist schon klar, dass du das sozusagen, der Kuchen wird ja nicht kleiner in dem Fall und das, was du gesagt hast über die Verwässerung der Währung durch die Kreditausgabe, Fiat Money führt zu vielen dieser unethischen Verhaltensweisen, weil eine Wohnung zu kaufen und sie dann nicht zu vermieten, sondern nur um die Preissteigerung mitzunehmen und die Familie, die nebenan schon aus allen Nähten platzt, die Wohnung bräuchte, das ist ja auch unethisch.
Ja.
Es ist grundsätzlich, und das ist ja etwas, was zum Beispiel eigentlich viele Menschen kritisieren an dem, was sie für Kapitalismus halten, nämlich dem Fiat Money System, ist ja diese Spekulation in Dingen, die andere Leute brauchen, ja, die reine profitgetriebene Spekulation, also wenn ich jetzt als Getreideproduzent mich hedge gegen Preise, ist das eine Sache, wenn ich dieselben Instrumente ausnutze, um jetzt auf fallende oder steigende Getreidekurse zu wetten, dann ist das die Spekulation. Und diese Spekulation in Dingen, die andere Leute eigentlich brauchen, ist ja auch eine direkte Folge dessen, dass eben Fiat Money nach Wertspeichern sucht, ja. Historisch betrachtet hat ja Gold sich auch als Geld unter anderem deswegen durchgesetzt, weil es eben am ehesten nicht gebraucht wurde. Das ist das Lustige beim Intrinsischen. Kennst du das, dass die Leute sagen, es gibt ja, Bitcoin hat ja keinen intrinsischen Wert. Ja, ja, erstens gibt es keinen intrinsischen Wert, aber selbst das Konzept des intrinsischen Werts ist auf Bitcoin nicht anzuwenden. Gut so, ja, weil Bitcoin kann nur als Geld verwendet werden. Ist perfekt. Verzerrt keinen anderen Markt, wenn du es als Wertspeicher verwendest.
Ja. Ja, Bitcoin hat einen subjektiven Nutzwert für das Individuum derzeit. Ne? Und weil Bitcoin so gut darin ist, Werte zu speichern, speichern so viele Menschen Werte in Bitcoin und deswegen ist Bitcoin wertvoll. Einen intrinsischen Wert hat Bitcoin natürlich nicht. Die Immobilie wiederum hat natürlich einen Nutzwert, aber der Nutzwert ist nicht repräsentativ für den Preis einer Immobilie heute. Mhm. Und Fiat Money zerstört Marktsignale. Und ein System, das auf Diebstahl aus ist, weil es ist ja so, über die Inflation und über das Produzieren von Geld wird die Produktivität des Marktes vom Staat herausgesogen. Der Staat zieht über das Produzieren von Geld die Produktivität des Marktes heraus. Er stiehlt eigentlich von den Marktteilnehmern. Und ein System, das auf Diebstahl beruht, kreiert unethisches Verhalten. Und Bitcoin ist nämlich genau andersrum. Und deswegen gibt es auch so viele Bitcoiner, die offen und offen über die Dinge sprechen, die sie tun, weil sie wissen, dass wenn einem selber geholfen ist und den anderen Menschen geholfen ist, da geht es uns besser. Bitcoin incentiviert gutes ethisches Verhalten. Es verändert eine Gesellschaft, es verändert das Individuum.
Ja, ich spreche auch relativ viel über Bitcoin in der Öffentlichkeit.
Ja,
so ist es ja nicht. Das soll schon vorkommen. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, wenn ihr sagt, okay, ihr steckt das Geld in Bitcoin, wie funktioniert das eigentlich von der regulatorischen Seite? Ist das in Deutschland alles easy cheesy und gut geregelt?
Ja, eigentlich schon. Also du gibst das natürlich alles an, ganz klar. Es kommt darauf an, ob du eine KG hast, ob die eine personenbezogene KG ist oder eine GmbH. Wenn du eine GmbH hast, zum Beispiel beispielsweise ein Hotel, du hast Einnahmen mit Bitcoin, dann sind die zu versteuern, wenn du Bitcoin wieder verkaufst. Wenn du eine personenbezogene KG hast, dann kannst du nach einem Jahr Bitcoin auch steuerfrei verkaufen. Der Zeithorizont für das Halten von Bitcoin sollte, ich sage immer, mindestens 10 Jahre sein, also 2 bis 3 Zyklen. Und die BaFin hat sich schon 2016 dazu positioniert. Und das ist eigentlich ganz klar geregelt. Bitcoin im Unternehmen zu halten, ist überhaupt kein Problem. Man zahlt Steuern drauf, so wie bei jedem anderen Vermögenswert. Und darüber sollte man sich nicht so viel Gedanken machen. Man muss es einfach mal, Bitcoin ist für mich Praxis.
Ja.
Also wir können stundenlang über Bitcoin reden, das ist auch wichtig und gut. Aber am Ende des Tages ist es Bitcoin Praxis. Und gewisse Dinge muss man einfach tun, damit man sie versteht. Und es mag einem Angst machen, Bitcoin ins Unternehmen zu bringen, auch aufgrund der Volatilität. Das ist auch meiner Meinung nach der Grund, wieso ein Unternehmen wie Apple oder Google Bitcoin nicht adaptiert, weil Apple hat nichts davon, wenn sich die Volatilität von Bitcoin in ihr Market Cap reinholen. Also Apple geht's gut genug. Wenn die Aktie jetzt aufgrund der Volatilität von Bitcoin noch volatil wird, davon hat Apple ja nichts. Und deswegen holt sich Apple beispielsweise meiner Meinung nach Bitcoin nicht aufs Balance Sheet. Wenn man aber ein privates Unternehmen ist, das nicht aktiennotiert ist, dann sollte man von der Volatilität keine Angst haben. Und insbesondere bei Immobilien erlauben die Mieteinnahmen, dass man monatlich seine Zinsen zurückzahlen kann. Weil Bitcoin ist ja kein Asset, mit dem ich monatlich meine Schulden zurückzahlen kann. Wenn ich sage, dass Bitcoin eine gute Sicherheit ist, um Schulden zu machen, dann kommt oft die Kritik, ja, aber da ist ja kein Cashflow. Ich kann ja meine Schulden gar nicht zurückzahlen. Aber man sollte einfach überdenken, wie man sich verschuldet. Also heute ist es so normal, sich so brutal zu verschulden. Und das an sich hat auch negative Implikationen aufgrund des Cantillon-Effekts, den wir gerade versprochen haben, für eine Gesellschaft. Ne?
Hast du schon gemerkt, dass andere Immobilienentwickler, Investoren auf das aufmerksam werden, oder seid ihr dann noch allein auf weiter Flur?
Wir sind allein, wir sind momentan noch allein. Ich unterhalte mich natürlich viel mit Freunden und Kollegen, die meisten sind interessiert. Viele hören sich es auch gar nicht an. Das ist vielleicht etwas zu weit weg von den Dingen, mit denen sie sich täglich beschäftigen. Ich glaube, dass in dem nächsten Bullmarkt das Interesse sehr groß sein wird. Dann fangen sich an, Immobilieninvestoren mit Bitcoin zu beschäftigen, weil Immobilieninvestoren sind Geschäftsleute, die sind daran interessiert, Geld zu verdienen. Und wenn Bitcoin im Preis sinkt, dann gibt es keine Motivation, sich mit dem Asset Bitcoin zu beschäftigen, weil wenn man Bitcoin im Detail nicht durchdrungen hat, versteht man ja nicht, dass es langfristig im Wert steigen wird. Und man sollte sich auch immer wieder in Gedanken rufen, wir sind noch sehr am Anfang der Preisfindung von Bitcoin.
Und, ja. Ja, bitte.
Nein, deswegen habe ich den Vergleich genommen von E-Commerce und Einzelhandel. 1995 hat sich fast noch keiner mit dem E-Commerce beschäftigt. Amazon hat es gemacht und heute sind es die Größten. Die, die es nicht gemacht haben, haben eben davon nicht profitiert. Und ich bin schon davon überzeugt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber ich könnte mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass in den nächsten zwei Zyklen viele Immobilieninvestoren anfangen werden, Bitcoin zu adaptieren, insbesondere in den USA. Also das positive Feedback, was ich erhalte, ist hauptsächlich aus den USA.
Also was mich wirklich fasziniert, ist dieser Gedanke, du hast es mit dem Retail-Space gebracht. Ja? Es gibt so diese Hype-Cycles bei der Technologie. Ja? Du hast recht, also ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, dass es noch kein Internet gab. So. Und das war damals wirklich so, ja, da hat es geheißen, ja, das ist in Technologie. Aber so ernst genommen haben das wenige, ja. Ich kaufe mal mein Waschmittel im Internet so, ja. Und Amazon ist heute eines der größten Unternehmen der Welt, wie du es richtig gesagt hast. Und es gibt andere Technologietrends, gerade so Richtung Computer, Handy und jetzt auch AI, wo alle sagen, ja, du, eh logisch, das ist der nächste Schritt. Aber die wirklich interessanten Technologietrends sind natürlich die, wo die Leute sagen, ja, keine Ahnung, was du gerade redest. So. Also, ja. Ich glaube es dir einfach nicht. So. Und die Idee, dass Wert digital abgespeichert, darüber redet Saylor ja sehr viel, darüber redet auch Jeff Booth sehr viel. Und ich glaube, die sind da genau dem Richtigen. Also das ist ein mentaler Sprung.
Ja.
Das ist wirklich ein mentaler Sprung. Und wenn du dann mal diesen Sprung gemacht hast und wenn du siehst, dass es im Alltag funktioniert und sei es nur mit anderen Bitcoinern, dann ist dieser Sprung gemacht, aber das ist ein gewaltiger mentaler Sprung, gerade weg von, weil einer der Gründe, warum Leute auch natürlich auch Immobilien kaufen, also Familien, weil ich es angreifen kann. Gold kann ich auch angreifen, das ist instinktiv etwas. Bei Aktien habe ich schon ein Abstraktionslevel, aber da kann ich zumindest sagen, okay, da steht, bin ich Anteilserhalter der Firma.
Ja.
Aber bei Bitcoin, das ist pure Abstraktion. Das ist nur noch Information. Und ja, es macht total Sinn aus der Perspektive von Amazon und Dings, aber ich glaube, man muss da drüber kommen. Und ich glaube, man kommt nur dann rüber, wenn man irgendwo einen Ansatzpunkt hat, quasi dem bestehenden System ein Stück weit zu misstrauen. Irgendetwas im Leben erlebt zu haben, in der Familiengeschichte erlebt zu haben, zu sagen, das funktioniert alles nicht so perfekt, wie ihr euch das immer vorstellt. Und die meisten deiner Immobilienentwickler, die letzten 40 Jahre eigentlich nur Geld gedruckt haben, ja, denen wird dieses Bewusstsein für Probleme im System vollkommen fehlen. Woher kommt es bei dir?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, ich glaube, das sind zwei Dinge, die mich dazu gebracht haben. Einmal ist es so, Geld hat sich schon immer verändert. Wenn man sich die Evolution des Geldes anguckt, als früher wurden Steine, Muscheln, dann Metalle genutzt als Geld, dann haben die seltenen Metalle, Gold und Silber, die anderen Metalle demonetarisiert, dann hat Gold Silber demonetarisiert, dann hatten wir einen Goldstandard. Aufgrund der fehlenden Tragbarkeit von Gold hat sich dann 1694 Bank of England, King William wollte den Krieg gegen die Franzosen finanzieren, hat gesagt, gib mir euer ganzes Gold, wir geben euch diese Permissionary Notes, die mit Gold hinterlegt sind und die könnt ihr dann sozusagen als Geld benutzen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Geburt des Zentralbankensystems. Es gibt dann noch die Sverige Riksbank, ich glaube 1868, die in Schweden gegründet wurde, die war dann noch vor der Bank of England.
Und davor kann man noch bis zur Bank of Amsterdam gehen, wenn man will, ja.
Genau, aber so da fing das halt an und Geld hat sich immer verändert. Und ich habe, als ich 12 war, habe ich von einem Freund meines Vaters, der im New Market sehr aktiv war, habe ich einen Computer bekommen. Und in diesem Computer gab es ein Computerspiel, dort hat man Coins bekommen, also digitale Coins.
Wie heißt das Computerspiel geheißen?
Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Aber da habe ich mich gefragt, wieso kann ich dieses Geld nicht mit auf eine andere Website nehmen? Weil ich habe, also das Internet hat mich fasziniert. Ich kam nach der Schule nach Hause, ich habe den ganzen Tag mit diesem Computer verbracht. Und es war einfach unlogisch. Ich habe mich immer gefragt, wieso kann ich dieses Geld nicht mitnehmen? Und dann war ich 19, habe studiert und ein Freund von mir hatte eine Website offen und dort hat er mit Bitcoin bezahlt. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist das? Wo bezahlst du dann? Hat er gesagt, mit Internetgeld. Und da war für mich einfach finally. Mhm. Also das hat einfach Sinn gemacht. Ich habe die ganze Zeit danach gesucht. Und das war Punkt 1. Punkt 2 ist meine persönliche Vergangenheit. Da bin ich meinem Vater sehr dankbar. Mein Vater hat aufgrund der Erlebnisse in der Weimarer Republik, schon als ich klein war, hat mein Vater so einen Koffer zu Hause, da sind so 1 Million deutsche D-Mark aus der Weimarer Republik drin. Ah. Das heißt, mein Vater hat mir schon früher immer gesagt, dass Fiat-Welt eigentlich wertlos ist und immer mit diesem Beispiel der Weimarer Republik. Und dann aufgrund meines jüdischen Backgrounds man verbringt den Schabbat in der Synagoge und in den Pausen zwischen den Beten spricht man eben miteinander. Und damals gab es immer viele ältere Herren, die mir davon erzählt haben, wie sie heute eine Flucht planen würden. Der eine hatte dann Goldarmreif, der andere hatte Gold in den Zehen und so weiter und so fort. Und dadurch habe ich verstanden, die Mobilität von Bitcoin, also die Mobilität des Wertspeichers Bitcoin, ist unschlagbar, weil Menschen immer Vermögen gegen totalitäre Staaten absichern müssen und sich bewegen müssen in der Flucht und wie auch immer. Eine Immobilie kann einfach zerstört werden. Eine Immobilie ist teuer im Unterhalt. Eine Immobilie kann von einem totalitären Staat einfach besteuert werden und sie kann im Kriegsfall auch zerstört werden. Also die Leute aus der Ukraine konnten ihre Immobilie nicht mitbringen.
Ja, aber ich wollte es gerade sagen, ja, du hast die Flüchtlinge aus der Ukraine und dann kann man auch provokant fragen, ja, wie viele von denen haben ihre Einfamilienhäuser mitgenommen.
Genau. Ja. Und Bitcoin erlaubt nun jedem, sein Vermögen gegen totalitäre Staaten abzusichern und mobil sein Vermögen zu halten, um im Falle eines Falles seine Familie zu retten und von A nach B zu kommen. Und diese beiden Dinge haben mir persönlich erlaubt, Bitcoin zu verstehen. Und für mich kam das eigentlich intuitiv. Ich habe dann natürlich, fing meine Reise an, wo ich erstmal verstanden habe, was ist Fiat-Geld, was war der Goldstandard, wieso gibt es keinen Goldstandard mehr und so weiter.
Aber es gibt einen Grund. Es gibt in 95% der Fälle, weiß ich, es gibt da diesen Ansatzpunkt, ja, ist ganz oft sind es Stories, die mit der Sowjetunion zu tun haben oder Ostdeutschland, DDR, ja, also das und natürlich, ja, also das ist gerade unter deutschen Juden heute noch darüber geredet wird, dass man sich up to date hält, wie man jederzeit das Land verlässt, verstehe ich hundertprozentig, ja, also das und ich glaube, mit Ukraine und anderen Dingen bis hin zu autoritären, sag ich mal, Strömungen in der Covid-Politik, verstehen das vielleicht mehr Menschen jetzt. Ja?
Definitiv, definitiv.
Leon, das war intensiv, das war stark, das war unsere erste Folge. Ich danke dir vielmals.
Ich danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.